Die Herausforderungen, die kommen tatsächlich von außen, die kommen nicht von innen, die kommen nicht von den Unternehmen, die kommen nicht vom Handel, sondern die kommen von außen, von den Rahmenbedingungen. Und insofern betrifft es nicht nur den Handel, sondern die gesamte Wirtschaft. Und da wird es aus meiner Sicht höchste Zeit, tatsächlich die Hausaufgaben endlich mal zu machen. Ohne Wohlstand kein Konsum. Und daher kommt auch die Unsicherheit der Verbraucher. Und aus meiner Sicht braucht es wirklich einen Ruck in der Gesellschaft. Wir brauchen vielmehr eine innovative Denke.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Professor Dr. Werner Reinhartz war bei uns, Direktor unter anderem der IFH-Förderer, mit dem ich nunmehr zum vierten Male auf das vergangene Jahr zurück und auf das aktuelle Jahr vorausgeschaut habe. Diesmal haben wir besonders den Kostendruck im Handel, insbesondere im LEH, analysiert. Wir sind der Frage nachgegangen, was die Shopper wirklich bewegt. Und natürlich haben wir nach vorne geguckt, was der Handel für 2025 erwarten kann. Und da waren auch einige Hoffnungsschimmer dabei. Eine super spannende Folge, aber hört selbst hinein.
Handelbar. Der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich in unseren Räumen begrüßen darf. Professor Dr. Werner Reinhartz ist bei uns. Inzwischen zum vierten Mal. Hallo Werner.
Hallo Kai, vielen Dank für die Einladung.
Immer wieder gerne, Werner. Der Kölner spricht ja schon beim zweiten Mal von der Tradition. Wir sitzen jetzt zum vierten Mal zusammen. Auch toll, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht und blicken auf das Jahr 2025. Und da wird uns ja sicherlich auch nicht langweilig. Aber für diejenigen, die die ersten drei Folgen verpasst haben und die dich ansonsten noch nicht kennen, was sollte man über dich wissen, bevor wir jetzt in Medias Res gehen?
Was sollte man über mich wissen? Interessante Frage. Ich habe eine Professur für Handel und Marketing an der Uni Köln, bin Prorektor für Transfer in die Gesellschaft seit gut einem Jahr, habe also auch da wieder einen neuen Job, der mir irre viel Spaß macht. Und ansonsten freue ich mich immer wieder über die Diskussion mit Praktikern, über ganz praktische Dinge und wie man die dann letztendlich auch mit Forschung befeuern kann und informieren kann.
Ja, und wir beide arbeiten ja jetzt seit 2009, habe ich zusammen richtig? 2007 schon, Wahnsinn. Ja, wir wollen aber gar nicht zu lange in den Rückspiegel schauen. Trotzdem zum Anfang, auch das vergangene Jahr war ja wieder ein Jahr. Man sagt ja immer so gern, wie kein anderes. Wenn du 2024 so in drei Worten oder drei Schlaglichtern auch beschreiben wolltest, was wäre denn das?
Für mich sind die drei Schlaglichter für letztes Jahr oder für das laufende Jahr erstens Konsumzurückhaltung, zweitens auf Sicht fahren, Augen überall haben und drittens Entwicklungen in Technologie.
Das sind drei super spannende Punkte und da werden wir ja gleich dann auch darüber diskutieren, inwieweit das dann eben auch für das Jahr 2025 bedeutende Schlaglichter sind. Aber vorher noch, du hattest das letztes Jahr, ja, da warst du noch ganz, ganz frisch im Amt hier als Prorektor so ein bisschen ausgeführt und du hast eben ja auch gesagt, du bist Prorektor für Transfer in die Gesellschaft. Das ist ja eine große Herausforderung, wenn wir uns anschauen, welche hochrelevanten Ergebnisse ja durchaus auch aus der Wissenschaft hier kommt für die Gesellschaft. Wie würdest du so das erste Jahr so zusammenfassen? Ein bisschen ernüchternd oder gibt es noch Euphorie?
Tatsächlich überhaupt nicht ernüchternd, im Gegenteil. Sehr beflügelnd und ich muss sagen, wir haben ganz klare Fortschritte gemacht. Wir sind ja eine große Volluniversität, eine der größten Universitäten in Deutschland, haben ein breites Fächerspektrum, praktisch alles außer Ingenieurwissenschaften und wir haben sehr vieles, was wir in Wert setzen können und tatsächlich auch in Wert setzen für die Gesellschaft, für Unternehmen, für die Politik, für die Gesellschaft als Ganzes, für die Kultur und so weiter und so fort aus der medizinischen Richtung. Und was wir geschafft haben, ist innerhalb des letzten Jahres eine Transferstrategie zu erarbeiten für die ganze Universität und diese zu beschließen. Wir gehen jetzt in die Umsetzung. Das heißt, zusätzlich zu dem, was wir sowieso tun, haben wir jetzt einen Rahmen, wie wir uns entwickeln können, wie wir nach vorne gehen, systematisch, strukturell. Und das ist sehr ermutigend. Und ich habe sehr viel Zuspruch dafür bekommen. Es gibt ein paar gute Nachrichten. Wir sind dabei, uns wieder in der Exzellenzinitiative zu bewerben. Das ist ein ganz wichtiger Schritt für uns und hoffentlich klappt das nächstes Jahr. Schauen wir mal. Und wir sind im Startup-Monitor auf den dritten Platz gerankt worden in Deutschland, hinter TU München und hinter RWTH Aachen. Das heißt, auch an der Uni Köln kann man gut gründen und das wird so wahrgenommen. Also wir sehen da auch viel Bewegung und insofern freue ich mich, Teil dieser ganzen Bewegung zu sein.
Ja, klingt wirklich mega spannend. Aber mega spannend war es natürlich auch im Handel im vergangenen Jahr. Und spannend klingt ja positiver, als es, glaube ich, dann auch am Ende des Tages war. Du hast ja so zentrale Punkte genannt. Vielleicht das hervorstechendste Thema, sei denn du widersprichst mir, war ja vielleicht so ein bisschen die Kombination aus dieser mangelnden Konsumlaune und dieses Aufsichtfahren, also dieser letztlich Effizienzdruck, vor dem die Unternehmen ja dann auch stehen. Wie würdest du den Kostendruck jetzt dann auch sehen im Handel? Wie stark ist er wirklich? Ist ja immer dann auch die Frage, werden wir oft von Journalisten gefragt, wie weit jetzt die höheren Preise beispielsweise im Lebensmittelbereich dazu geführt haben, dass dann Hersteller oder Handel dann auch ihre Margen, ihre Erträge dann auch steigern konnten. Wie siehst du da die Situation bei der Effizienzseite beim Kostendruck?
Ja, ich denke mal, aus Verbrauchersicht ist das große Thema Kaufzurückhaltung. Als Ergebnis von Themen wie Preissteigerungen, Inflation, Preissteigerungen bei Rohstoffen, Probleme bei den Lieferketten, steigende Energiekosten, also alles das kommt zusammen, was letztendlich zu den bekannten Preissteigerungen führt. Zum einen wird als Resultat dessen sehr viel über Aktionen verkauft. Gerade im LEH sind wir bei einem All-Time-High, was Aktionen anbetrifft. Und das befördert natürlich auch auf Konsumentenseite das Warten auf die nächste Aktion. Ja, das ist das eine, also Konsumenten lernen. Zum anderen erzeugt das natürlich auch wieder Margendruck auf der Angebotsseite. Also das ist so ein einfacher Indikator, wo man das so ein bisschen ablesen kann. Die Verbraucher nehmen die höheren Preise ganz deutlich wahr. Die werden immer preissensibler. Das ganze Thema Shrinkflation ist aus meiner Sicht so ein bisschen ausgereizt. Das ging ja auch durch die Presse hoch und runter. Das war natürlich auch ein Weg, um dem ganzen Thema zu begegnen. Das ist ausgereizt, ist auch teilweise auf negative Stimmung natürlich gestoßen. Aus meiner Sicht braucht es heute als Händler Preishygiene. Das ist für mich das Stichwort. Egal, wo ich positioniert bin, ich muss mir Gedanken machen, kann ich die Preishygiene darstellen, kann ich mit einer guten Preishygiene noch Geld verdienen. Das Discountgeschäft boomt, erzeugt weiteren Preisdruck. Und dann habe ich natürlich auch noch Investitionen, die ich irgendwo darstellen muss, neben dem ganzen Kostendruck. Das ist das ganze Thema Technologie, möglicherweise das Thema Differenzierung. Kann ich mich differenzieren vom Wettbewerb durch Upscaling, durch Eigenproduktion etc. pp. In diesem Spannungsfeld bewege ich mich, aber ich glaube, jeder Händler muss die Preishygiene ganz fest im Blick haben.
Lass uns ruhig im LEH bleiben, den haben wir ja alle als Konsumenten, glaube ich, besonders gut im Blick, weil wir ja doch im Regelfall mehrfach die Woche dort einkaufen und genau das, glaube ich, auch hautnah immer miterleben können, was du gesagt hast. Das lebt man ja auch, wenn man die Zahlen nicht so gut kennt in dem Kontext, wie ich zu den Aktionspreisen. Das merken wir ja, das sehen wir ja dann auch sofort. Jetzt wissen wir ja, dass gerade der LEH ja auch schon extrem ausgereizt ist, was seine Prozesse angeht, dass wir ja hier einen ganz intensiven Wettbewerb haben. Wo kann denn der Handel aus deiner Sicht, gerade der LEH, wo kann der denn überhaupt noch Kosten senken? So ganz viele Möglichkeiten gibt es ja dann gar nicht mehr.
Da hast du vollkommen recht. Da ist schon vieles sehr effizient gesteuert. Die Kostenblöcke Personal und Räume können nur schwer angepasst werden. Natürlich versucht man, an die Mieten ranzugehen, aber das ist auch nur ein mittelfristiges Instrument meistens. Man kann die Personalnutzung versuchen zu senken. Das heißt, tatsächlich weniger Personal auf der Fläche zu haben, keine Bedientheke haben. Das sind mögliche Ansatzpunkte. Lagerbestände reduzieren ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert. Ist auch schon effizient gemacht. Ist ja nicht so, dass wir da bei Null anfangen gerade. Für mich das größte Thema ist digitale Innovation und Automatisierung. Das ist letztendlich der Hebel, um Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken, Effizienzsteigerungen zu erzielen, in allen Bereichen, ob das auf der Kundenseite ist, aber auch auf der Beschaffungsseite oder der Logistikseite, der Betriebsseite. Das ist für mich der einzige Hebel. Ist natürlich auch wieder zum Teil mit Investitionen verbunden.
Wir hatten hier ja auch, und das werden wir dann in den Shownotes entsprechend dann auch vermerken, wir hatten ja Professor Stefan Rüschen hier von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn ja zu Gast, der sich ja intensiv mit dem Thema Autostores beschäftigt. Da haben wir ja viel Technologie, würdest du jetzt sagen, das ist jetzt so eine Form, haben wir ja auch in der IFH-Schwerpunktstudie, hatten wir ja damals vor 2 Jahren ja dann auch in den Fokus gerückt, hier den Autostore hier von der Rewe Pick and Go. Würdest du sagen, das sind Konzepte, die besonders Zukunft haben? Oder würdest du sagen, es wird halt unterschiedliche Konzepte geben, dann auch mit unterschiedlichen Kostenstrukturen, aber die werden sich dann auch jeweils wieder positionieren können?
Also die Autostores ist mit Sicherheit ein Thema. Ist auch die Frage, wo werden diese Autostores aufgebaut? Aber das wird mittelfristig definitiv kommen. Vielleicht nicht so ganz in dem Tempo, wie es mal versprochen worden ist. Ich glaube, mehr passiert tatsächlich auf der traditionellen Fläche im Self-Checkout. Da wird vieles passieren. Da haben sich viele Verbraucher daran gewöhnt. Und in Zukunft wird noch mehr Selbstbedienung da an der Tagesordnung sein.
Ja, Technologie als ein großes Thema. Und so ist es, glaube ich, nicht verwunderlich, dass wir ja das auch mit untersucht haben bei der letzten Schwerpunktstudie dann im vergangenen Jahr Konsumtrends auf dem Prüfstand, was Shopper wirklich bewegt. Da war das ja eine Thematik. Vielleicht aber nochmal so ein paar andere Aspekte. Das ist ja immer so, wenn man so eine ganz umfassende Studie, das waren ja wirklich viele Datensätze, 2x3000 Befragungen im September 2023 und im Juli 2024, 30-minütige Interviews. Also da bist du ja konfrontiert worden mit einer Unmenge an Daten. Was war so aus deiner Sicht so das Spannendste oder vielleicht dann auch das Überraschendste an den Erkenntnissen, die wir da daraus generieren konnten?
Ich weiß nicht, ob da so viel jetzt drastisch Neues rauskam im Sinne von spannend, aber interessant waren viele Aspekte. Ein Aspekt, den ich sehr interessant fand, war das Thema Vertrauen, gerade vor dem Hintergrund von Online-Anbietern wie Shein und Temu, die ja natürlich erfolgreich sind. Die Frage ist, wie erfolgreich sind sie wirklich, auch wie erfolgreich sind sie nachhaltig? Und was da eben rauskam, dass Konsumenten diesen Anbietern dann doch eben nicht vertrauen oder das Vertrauen da nicht in den Himmel wächst. Und ich glaube, das ist eine gute Nachricht für die bestehenden Händler, für die bestehenden Onliner, die wir kennen. Natürlich haben die eine gewisse Präsenz geschafft, aber da wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Und insofern wäre ich da auch ein bisschen optimistisch für den lokalen Handel plus die Gesetzgebung, die da möglicherweise auch noch auf den Weg kommt in dieser Richtung, was die Beschaffung angeht. Ein anderes Thema im stationären Handel, die klassischen Leistungsdimensionen wie Verfügbarkeit, Produkte ausprobieren, Produktübersicht sind extrem wichtig, haben Verbraucher gesagt. Und auch da wieder die wichtige Nachricht ist, zum Beispiel die Funktionalität Verfügbarkeit vorab zu prüfen online. Mag sich banal anhören, ist für Verbraucher extrem wichtig. Ja? Und das sind so Dinge, woraus kommt, dass ich meine Hausaufgaben machen muss. Ja. Nicht nur auf der Fläche, indem ich die Verfügbarkeit habe, sondern indem ich auch Verbrauchern verschiedene Wege gebe, um mit mir zu kommunizieren, um das eben zu prüfen, technologiebasiert. Ein anderer Punkt war, dass immer mehr Autonomie gewünscht wird von Verbrauchern. Und zwar auf der Fläche, im Geschäft. Das heißt, Verbraucher sind online mit ihrem Smartphone eben auch im Geschäft. Und da waren so Aspekte wie Self-Checkout oder tatsächlich weniger Verkäuferberatung, wurden dort immer wieder genannt als wichtig im Einkaufsprozess.
Ganz spannend. Wir hatten ja auch mit Google die Studie gemacht, die Gleiches gezeigt hat. Hatten wir ja eine These war dann, die wir unterstützen konnten mit den Daten, war ja do not babysit your customers. Also das genau das haben wir da auch gesehen. Wenn wir aber dann sehen, wie der Handel darauf reagiert, dann ist vielleicht unsere Subline von der Schwerpunktstudie gar nicht so schlecht gewählt gewesen. Und dann haben wir gesagt, was die Shopper wirklich bewegt. Also glaubst du, dass es da nach wie vor auch eine Diskrepanz gibt, obwohl ja die Handelsunternehmen jetzt viel mehr Daten zur Verfügung haben als vor 10 oder vor 20 Jahren, dass die Händler häufig immer noch nicht so genau wissen, was die Konsumenten wirklich bewegt?
Ich weiß es nicht wirklich wissen. Wie du sagst, wir haben heute mehr Daten denn je. Wir haben ja auch zum Beispiel diese ganzen Daten aus den Loyalitätsprogrammen, aus den Kartenprogrammen. Das sind ja unglaubliche Daten, die heute eine Historie aufbauen für einzelne Konsumentenprofile. Ich glaube, da scheidet sich wirklich die Spreu vom Weizen. Derjenige, der die Daten nutzen kann, versus derjenige, der es nicht macht oder nicht kann. Und insofern, du hast recht, die Daten sind da, aber sie müssen auch genutzt werden.
Würdest du sagen, das ist sogar vielleicht ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Handelsunternehmen, tatsächlich diese Daten immer besser zu nutzen, um sich damit dann auch mit differenzierten Angeboten abheben zu können?
Definitiv. Das ist wirklich eine große, grobe Änderung gegenüber von vor 10 oder 15 Jahren, dass wir heute diese granulären Daten haben auf Konsumentenebene, die wir dann aggregieren können auf Segmentebene. Und diese Frage gut für sich zu beantworten, ist heute ein absolutes Muss. Dass ich in der Lage bin, für mein Geschäftsmodell, für meinen Markt sinnvolle Segmente zu bilden, die ich auch dann entsprechend bedienen kann, adressieren kann, mit denen ich auch kommunizieren kann und es auch mache. Das ist eben wichtig. Also gerade nicht auf generische Konsumentenbilder und Segmentbilder verlasse, sondern meine entscheidenden Segmente adressiere und bediene.
Jetzt sind wir ja in einem unglaublichen Preiswettbewerb hier auch drin. Ich fand das sehr spannend auch wenn nicht überraschend, aber doch spannend, das in Zahlen dann auch zu sehen bei der Schwerpunktstudie, wenn wir gegenübergelegt haben, was hat sich denn eigentlich so verändert in der Wahrnehmung auch der Konsumenten und Verhalten der Konsumenten in den 9 Monaten jetzt von September 2023 bis Juli 2024. Und wir haben ja gesehen, es ist so ein kleines bisschen besser geworden, aber wirklich auch nur ein kleines bisschen besser. Und wir hatten ja immer noch diese brutale, man kann schon sagen, brutale Fokussierung auf den Preis. Womit kann denn der Handel aktuell über den Preis hinaus überhaupt noch punkten? Du hast das Thema Verfügbarkeit, das ist ja immer ein ganz zentrales hier auch genannt und deswegen auch eine Berechtigung für die Service wie online, die Verfügbarkeiten im Ladengeschäft oder Click and Collect dann auch abzubilden. Aber was bleibt über den Preis und die Verfügbarkeit, also die Basics ja eigentlich hinaus in diesen wilden Zeiten?
Also es ist nach wie vor die grundlegenden Leistungsdimensionen, die da von den Verbrauchern sehr hoch bewertet werden. Also da ist das Aufgabenheft ist da ganz, ganz klar umrissen und beschrieben. Themen wie Nachhaltigkeit, da sehen wir, da ist die Pausetaste gedrückt tatsächlich. Also es hat nicht mehr den hohen Stellenwert. Es betrifft auch da nur bestimmte Segmente, die sich nach wie vor dafür interessieren. Also auch da wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Das Thema Erlebnis wird auch nicht so furchtbar hoch gerankt. Das ist natürlich ein Differenziator. Ich kann das benutzen zur Differenzierung. Aber die Verbraucher schauen nicht primär nach dem Erlebnis, wenn die anderen Faktoren nicht stimmen. Ich glaube, als nächstes müssen Händler wirklich sich auf Technologiedimensionen fokussieren, damit sie damit Effizienzen besser in den Griff kriegen, Prozesse besser in den Griff kriegen und dadurch diesen Druck so ein bisschen adressieren.
Ist die Technik vielleicht auch eine Technologie, auch die Brücke hin zu Services? Ich sage immer, wenn du nicht konsequent digitalisierst, kannst du natürlich auch so Services, wie wir sie ja jetzt schon explizit und implizit angesprochen haben, wie Online-Verfügbarkeiten abbilden, in Ladengeschäften oder gar Click and Collect, Click and Reserve etc. ja dann auch gar nicht abbilden. Also muss es auch Digitalisierung sein im Hinblick auf Services?
Absolut. Ich glaube, das ist anders gar nicht darstellbar. Und Services sind ja auch sehr heterogen über Verbraucher hinweg. Die Nachfrage ist sehr heterogen und das kann eigentlich nur durch Services adressiert werden.
Also Service ist ja vielleicht auch noch so generell als ein Punkt, sich zu differenzieren. Wie siehst du das? Das Thema Beratung wird ja auch immer ganz gerne dann genannt, wenn man sagt, gerade Vorteile von stationärem Fachhandel hier in die Waagschale zu werfen, gegen Online-Anbieter, aber auch gegenüber Großflächenformate etc. Wie siehst du das Thema Beratung jetzt in einem Zeitraum, wo wir ja uns zunehmend auch dran gewöhnen, KI, Chatbots etc. Überhaupt, ist es überhaupt noch so diese große Differenzierer oder die große Chance?
Es ist nicht ganz leicht tatsächlich. Ne? Heute kommen ja tatsächlich Kunden ins Geschäft, die sind deutlich besser informiert als der Verkäufer, die Verkäuferin. Und in den Zeiten des Informationsüberflusses ist es da wirklich immer schwerer, sich über Beratung zu differenzieren. Es gibt natürlich Segmente, die legen darauf Wert, vielleicht auch auf die persönliche Beziehung. Vielleicht ist es das so ein bisschen mehr. Aber die Beratung als solches im Sinne von Informationsqualität bin ich nicht so überzeugt.
Ja, also vielleicht eher in Richtung dann der Verkäufer nicht nur als Berater, das diskutieren wir ja schon lange, sondern vielleicht tatsächlich auch im Hinblick auf Problemlöser. Das ist ja dann ein Thema, was eine KI noch nicht ganz so gut oder als empathischer Problemlöser vielleicht, was eine KI noch nicht so gut abbilden kann auch.
Wobei mir da wieder das ganze Thema Fachkräftemangel wieder einfällt, habe ich natürlich auch das Personal, dass diese Probleme wirklich fundamental und gut adressieren kann, Fragezeichen.
Leider, glaube ich, gerade für die Großflächenformate eine große Challenge. Wir haben jetzt schon oft auf die Schwerpunktstudie referenziert, die also mir auch viele wertvolle Erkenntnisse geliefert hat. Und eine war eben, dass es wichtig ist, sich in gewisse Fragen immer im regelmäßigen Zyklus ja dann auch zu stellen. Deswegen werden wir ja auch ein paar Fragen wieder aufnehmen mit der nächsten Schwerpunktstudie. So viel können wir ja auch schon verraten. Und natürlich werden die auch auf Thema Konsumlaune und Preissensibilität auch abzielen. Wenn wir jetzt die Befragung heute stellen würden im Januar 2025, was glaubst du, hätten sich die Zahlen, die wir gesehen haben, die haben sich ja unisono so ganz leicht verbessert von September 23 auf Juli 24, wären die nochmal einen Tick besser oder glaubst du, dass es seither sogar wieder ein bisschen zurückgekippt ist?
Der Trend sah eigentlich ganz gut aus, sage ich mal. Aber die Gegenwart belehrt uns eines Besseren tatsächlich. Also wir sind eher seitwärts gegangen als alles andere. Die Inflation ging runter, um dann doch wieder hochzukommen, zum einen. Dann kam natürlich die ganze externe Lage dazu, politische Lage in Deutschland, in den USA. Wir haben relativ gute Tarifabschlüsse gehabt, aber die Sparquote bleibt auch hoch. Das heißt, es bietet sich tatsächlich ein differenziertes Bild und eine grundsätzliche Aufhellung. Da tue ich mich tatsächlich im Moment so ein bisschen schwer mit. Also ich sehe da eher eine Seitwärtsbewegung als alles andere.
Und für den Handel vielleicht ja auch neue, in Anführungszeichen, Konkurrenz, also in Zeiten von knappen Budgets, konkurrierten Händler natürlich auch mit Gastronomie, mit Reisen, die auch ein Stück weit dann wieder das Budget abknapsen und sagen, gut, dann ist vielleicht im Moment Handel immer noch nicht wieder auf dem Stellenwert, den es vielleicht vor den Krisen hatte.
Ich meine, es ist schon so, dass gerade auch in der jetzigen vorweihnachtlichen Zeit Konsumenten dann doch wieder konsumieren tatsächlich, ihre Budgets ausgeben. Aber sie sind vorsichtig. Sie haben nicht dieses Vertrauen, was wir über viele, viele Jahre kannten. Und das wird noch ein längerer Weg werden, gerade weil auch die externen Bedingungen nach wie vor nicht stimmen. Und das bereitet mir tatsächlich noch so ein bisschen Sorge, gerade mittelfristig, kurz- und mittelfristig nach vorne.
Ja, während wir hier sprechen, ist das Jahr ja noch jung und auch noch zu früh, um einen abschließenden Blick auf die Zahlen des vergangenen Jahres dann auch zu werfen. Aber so von deinem Bauchgefühl raus, ich weiß, das ist unheimlich schwer, gerade die Frage für einen Wissenschaftler dann auch zu beantworten. Aber bist du für 2025 eher optimistisch oder eher pessimistisch? Wir warten jetzt alle ab, was ergeben die Wahlen in Deutschland. Wir warten ab, wie wirkt sich jetzt der Regierungswechsel in den USA tatsächlich aus. Wir warten bei vielen anderen Krisen vielleicht auch noch auf Lösungen, vielleicht sogar auf ein Ende dieser Krisen. Aber in Summe des Ganzen, hast du mehr Hoffnung oder denkst du, es wird wahrscheinlich doch nicht besser werden?
Also sagen wir mal so, wenn ich diese Frage kurz beantworten müsste, ich bin optimistisch, solange wir die Hausaufgaben machen. Und das wird das große Thema sein. Und dafür ist es aus meiner Sicht höchste Zeit. Die Herausforderungen, die kommen tatsächlich von außen, die kommen nicht von innen, die kommen nicht von den Unternehmen, die kommen nicht vom Handel, sondern die kommen von außen, von den Rahmenbedingungen. Und insofern betrifft es nicht nur den Handel, sondern die gesamte Wirtschaft. Und da wird es aus meiner Sicht höchste Zeit, tatsächlich die Hausaufgaben endlich mal zu machen. Ohne Wohlstand kein Konsum. Und daher kommt auch die Unsicherheit der Verbraucher, dass sie eben im Moment schlecht planen können, wie es weitergeht. Wir haben die neuen Hiobsbotschaften von Bosch, von VW, von Ford, von den Entlassungen. Das sind auch alles neue Nachrichten. Unternehmen haben aufgehört, tatsächlich einzustellen. Das ist eine Änderung und das sind keine positiven Änderungen. Und das kommt irgendwo beim Verbraucher an und die Verbraucher machen sich dazu Gedanken. Und aus meiner Sicht braucht es wirklich einen Ruck in der Gesellschaft. Wir brauchen vielmehr eine innovative Denke, besser qualifizierte Arbeitnehmer, besser geregelte Zuwanderung, weniger Deindustrialisierung und damit weniger Arbeitsplatzabbau. Und das Thema Energiekosten muss in den Griff gekriegt werden. Und Bürokratisierung muss zurückgefahren werden. Das sind alles Themen, die betreffen nicht nur den Handel, sondern die gesamte Wirtschaft. Und diese Hausaufgaben müssen wir angehen. Und sobald wir die in den Griff kriegen, bin ich auch sehr optimistisch eingestellt.
Das ist schon mal gut zu hören. Wir suchen ja alle den Hoffnungsstreif am Horizont. Aber wir haben gesehen, auch eine ganze Menge Unbekannte in der Gleichung drin. Aber wenn wir mal gucken, wir können ja nur in unserer Schwerpunktstudie dann ja auch Themen des Handels hier dann auch adressieren. Also verrate uns doch vielleicht schon mal heute, welches Thema erwartet uns denn mit der IFH-Förderer-Schwerpunktstudie 2025?
Also das ist natürlich unser Weg, mit dem wir hoffen, viele dieser Probleme auch adressieren zu können zum Teil. Und da geht es letztendlich um das Thema schlechthin, was im Moment viele bewegt. Und das ist Smart Retail und künstliche Intelligenz. Das ist ein Thema, das ist viel größer als Blockchain und Metaverse und so weiter, was da durchs Dorf getrieben wurde in den letzten Jahren. Und künstliche Intelligenz ist ein Thema, das wird uns für viele Jahre noch erhalten bleiben, weil es sich technologisch so rasend schnell entwickelt. Und das kann man sehr schön in den letzten 2 Jahren ablesen. Das wird in einem ähnlichen Tempo auch in den nächsten 2 Jahren so weitergehen. Das hat eben viele Anknüpfungspunkte an das, was Händler machen im Kundenkontakt, ob es in der Kundenansprache ist oder ob es vorher in der Kundenanalyse ist, um zu verstehen, wie und was und warum Kunden kaufen und was funktioniert in der Supply Chain und in der Logistik und so weiter. Und wir können das praktisch in allen Bereichen des Handels wertstiftend und nutzend einsetzen. Da sind noch gehörige Potenziale, die wir heben müssen.
Und wir werden ja wahrscheinlich hier, wie wir es häufig ja machen, wir auch bei der IFH-Schwerpunktstudie beim Konsumenten beginnen. Ich glaube, das ist vergleichsweise klar. Wir werden ja schauen, wo bieten diese Technologien ja auch Mehrwerte für den Konsumenten. Ich fand das super spannend, wie unterschiedlich auch Mehrwerte gesehen werden. Wir haben ja das Thema Retail Technology gehabt im Jahr 2022, du korrigierst mich, 2023 hatten wir ja dieses Thema. Da fand ich interessant, dass es auch eine große Challenge ist, ja auch die Konsumenten hier zu überzeugen von den Mehrwerten. An dem Beispiel beispielsweise Autostores.
Ja, aber ich bin selbst überrascht, muss ich sagen, in der Rückschau. Ich hätte es nie gedacht, wie schnell Konsumenten dann auch zum Beispiel autonome Stores und Self-Checkout annehmen. Hätte ich persönlich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die wären da wesentlich zurückhaltender. Aber heute wird es teilweise schon von Konsumenten verlangt, dass das angeboten wird. Und das ist eine ganz wichtige Entwicklung, der sich Händler stellen müssen und auch stellen tatsächlich. Ja, das findet ja tatsächlich statt. Bei der KI geht es sogar noch weiter. Die findet ja Anwendungsfelder nicht nur im geschäftlichen Kontext, aber auch im privaten Kontext sehr stark. Das heißt, da sind sehr viele Konsumenten schon sehr viel weiter im Umgang mit der KI. Die neuen Chat-assistierten, Chat-GPT-Assistenten, die ich über Smartphone bediene, das sind ganz neue Wege, um mich zu informieren, um Rückfragen zu stellen auf einer sehr qualifizierten und sehr guten Ebene. Und das finde ich schon erstaunlich, das Tempo, was dort entsprechend abläuft.
Ja, ich glaube, wirklich eine hochspannende, hochdynamische und hochrelevante Thematik, die wir hier aufgreifen. Aus der Handelssicht, man sagt ja oft, ja, wir Deutschen, wir verschlafen das alles. Bei uns gibt es keine guten Händler mehr. Wir müssen immer ins Ausland gucken, um noch Best Practices zu finden. Was glaubst du, was so deine? Wir werden ja auch die Handelssicht hier dann einbringen. Was glaubst du, wie smart ist denn Smart Retail in Deutschland? Sind wir da am Anfang von der Entwicklung? Vielleicht auch, du hast ja auch einen starken internationalen Fokus, vielleicht auch ein bisschen hinterher in anderen, oder ist es gar nicht so, wenn ich mir Unternehmen, jetzt haben wir ja mehrfach die Rewe genannt, aber es gibt ja auch andere innovative Händler in Deutschland, wenn ich mir die so anschaue.
Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, wir wissen hier sehr gut und sehr wohl, Prozesse zu deuten, Prozesse zu implementieren, Handel als Prozess zu managen mit all dem, was damit verbunden ist. Insofern bin ich da überhaupt nicht pessimistisch und ich glaube nicht, dass das so viel besser ist in anderen Ländern. Im Gegenteil, viele prozessgebundene Aspekte in den USA sind deutlich schlechter, als sie mir hier erscheinen. Wenn ich mir das Thema Erlebnis anschaue, okay, ja, das kann so sein, ja, das mag so sein, aber der Hauptteil passiert woanders und da sind wir schon ziemlich weit vorne dabei.
Vielleicht dann noch ein letztes in die Richtung. Du hast ja jetzt ganz wie selbstverständlich den Blick, und daran haben wir uns ja irgendwie gewöhnt, hier nach Westen gerichtet. Jetzt weiß ich ja, du bist ja manchmal auch öfter in Singapur, kennst ja auch hier asiatische Märkte. Müssen wir uns vielleicht auch dran gewöhnen, häufiger mal zu gucken, was kommt denn da so aus gerade aus China, wo wir jetzt gerade viel mit vielen entsprechenden Playern ja dann auch sprechen. Was kommen da für Konzepte? Siehst du da irgendwas, wo wir sagen, oh, beispielsweise bei Datennutzung etc. oder auch Autosource, whatever. Siehst du da was?
China ist natürlich tatsächlich ein bisschen anders, weil die auch sehr viel mit Sprunginnovationen hantiert haben und ganz bestimmte Technologien übersprungen haben. Es ist ein anderer Konsumkontext, der extrem urban ist in manchen Dimensionen. Ich weiß nicht, ob man das alles oder vieles so eins zu eins übertragen kann. Ich glaube, wir haben manchmal auch etwas andere Qualitätsansprüche, auch sensorische Ansprüche etc., haptische Ansprüche. Insofern wäre ich mir da nicht so sicher, ob das wirklich so eins zu eins übertragbar ist. Es sind viele interessante Entwicklungen, die man dort beobachten kann, die aber dann doch wieder sehr viel lokalen Bezug haben.
Ja, also zumindest bei Online-Shops kann ich das eins zu eins bestätigen, was du sagst, wenn man so einen chinesischen Online-Shop gesehen hat. Ein Kollege hat den Begriff Augenkrebs geprägt, also den blitzt und blinkt alles. Ich glaube, da in der Tat, da gibt es doch viele Themen. Wir haben es ja auch bei Live-Shopping gesehen, ein Thema, was ja in China riesig groß ist. In Deutschland jetzt doch eher ein Nischenthema. Aber trotzdem, du hast uns ja jetzt nochmal Hoffnung gegeben. Also auch der deutsche Handel ist besser als sein Ruf, kann man vielleicht sogar sagen, ist innovativer, ist kundenorientierter, als wir manchmal auch in manchen Diskussionen da vermeiden, rauszuhören. Und du kannst uns ja noch ein drittes Mal Hoffnung machen, nämlich auf den 9. September 2025. Da erwartet uns die nächste Faszination Handel. Vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu.
Genau so ist das. Wieder unsere Flaggschiff-Veranstaltung, der IFH-Förderer, das ist die Faszination Handel. Und zwar, wie gewohnt, an der Universität zu Köln in der großen Aula. Und ja, da haben wir hoffentlich wieder, und ich bin überzeugt, dass wir dann wieder sehr relevante, sehr praxisnahe Talks haben. Natürlich auch einen Bericht aus der Wissenschaft zum Stand der Dinge in Bezug auf Smart Retail und künstliche Intelligenz. Und ich glaube, dann werden wir interessante Stories haben, die wir dann mit dem Publikum teilen können. Und wir freuen uns natürlich wieder auf eine klasse Veranstaltung, auf das Publikum und auf die Diskussion.
Da kann man wirklich sich schon jetzt drauf freuen. Da gibt es gar nicht Hoffnung, sondern dann können wir Sicherheit vermitteln. Das wird wieder eine tolle Veranstaltung werden. Also ich freue mich jetzt schon drauf. Abschließend, jetzt ist das Jahr ja noch jung, Weihnachten nicht so lange, liegt noch nicht so lange zurück. Man darf sich ja noch was wünschen. Was wünschst du denn dem deutschen Handel für 2025?
Also ich wünsche, dass ich endlich diese Unsicherheit so ein bisschen auflöst, dass wir wieder so ein Ticken ins ruhigere Fahrwasser kommen, dass sich dieser Druck auflöst und dass wir uns dann wieder mit strategisch interessanten Themen von Herzen beschäftigen können.
Super, ein tolles Schlusswort, Werner. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch und ehrlich gesagt freue ich mich schon aufs nächste Jahr. Dankeschön.
Dankeschön, vielen Dank. Geil.
Das war die heutige Handelbar mit Professor Dr. Werner Reinartz, Direktor der IFH Förderer, Direktor des Seminars für Allgemeine BWL, Handel und Kundenmanagement und Prorektor für Transfer in die Gesellschaft, der mit einem klaren Blick den Handel analysiert, nach vorne schaut und uns heute auch Hoffnung gespendet hat. Und auch in 14 Tagen begrüße ich wieder einen ganz besonderen Gast hier an der Handelbar. Dann wird Markus Overhoff bei uns zu Gast sein, Head of Insights und Research bei IKEA. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Habt ein tolles Jahr 2025 und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Hudetz.